Ich will das Thema aus vielerlei Hinsichten darstellen. Zuerst mal, ich persönlich wurde irgendwann angeblich 1956, angeblich deshalb, weil ich ja nicht sicher bin, aber man hat etwa vermutet, dass ich in diesem Jahr, Anfang des Jahres, geboren bin in einem südlibanesischen Dorf. Mit 4 oder 5 mussten wir diesen Dorf verlassen und zu einem palästinensischen Flüchtlingslager gehen. Später mal, es hieß ja immer wegen der Schule und ich habe damals gar nicht kapiert, was soll das oder wieso sollten wir in einem palästinensischen Lager gehen, damit wir in die Schule kommen. Später habe ich erfahren, dass Palästinenser in libanesische staatliche Schulen nicht gehen dürfen. Da gibt es für palästinensische Flüchtlinge eine UNO-Organisation, heißt UNRWA, die Schulen für palästinensische Flüchtlinge zur Verfügung stellt und die Palästinenser nur dort auf die Schule gehen dürfen. Später mal habe ich auch erfahren, dass mein Vater aus einem Dorf in Nordpalästina, was jetzt Israel heißt, geboren ist, dort gelebt hat, seine Väter, seine ganze Urahnen dort gelebt haben, bis die Israelis, damals waren noch kein Israelis im Sinne von staatlich und auf jeden Fall waren so Banden, organisierte, bewaffnete Banden, die ein Dorf nach dem anderen, eine Stadt nach dem anderen überfallen haben, die Palästinenser herausgeworfen haben und die Palästinenser mussten ja nach Syrien, nach Libanon, nach Jordanien, manche von denen nach Ägypten flüchten. Und mit der Zeit habe ich ja angefangen, die Geschichte unserer Eltern und damit auch unser Volk mehr und mehr zu erfahren, wie ist das Ganze passiert, warum sind überhaupt die Israelis oder die Zionisten nach Palästina gekommen sind, warum sie das Land überfallen haben, besetzt haben, warum das Land ist für die Europäer und für die Amerikaner wichtig ist, warum wird so ein Staat, die nicht anderes als eine Besatzung und ein Siedlungs- und Besatzungsland ist, so unterstützt, unabhängig von Moral und Gerechtigkeit. Einfach interessenhalber, mit allen möglichen Mitteln, das Existenz dieses Staates ermöglichen und die Expansion dieses Staates auch ermöglichen, im Sinne von Hilfe, finanzielle, militärische, moralische, politische Unterstützung in alle Bereiche der Politik, Wirtschaft und Militär, dass sie weiter existiert und weiter expandiert auch noch. Irgendwann gab für mich und für viele meine Gleichen gar keine Perspektive mehr. Man wusste überhaupt nicht, wohin. Man wusste überhaupt nicht, wie und was noch kommen kann. Es gab in dieser Zeit diese erste oder zweite Welle von Integration nach Europa. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal. Also unabhängig davon, ob das richtig war oder falsch war, die Erfahrung habe ich gemacht, die Erfahrung habe ich immer noch so ertragen, habe ich das Land verlassen und bin ich dann nach Deutschland gekommen. Es war direkt nach meinem Abitur und da habe ich gehofft, dass ich hier dann weiter studieren kann. Hier habe ich erfahren, dass ich zuerst mal einen Asylantrag stellen muss und eine sehr lange Zeit warten und keine Arbeit möglich, kein Studium möglich. Erst dann, nachdem ich meine erste Frau, also meine Ex-Frau, kennengelernt habe und wir geheiratet haben, durfte ich dann studieren und arbeiten. Da ich dann aber sehr lange von der Schule schon weg war, hat mir das Studium nicht mehr gebracht. Gut, dann musste ich halt mit einer zuerst mal ein paar arbeiten, egal wie, zuerst mal als Reinigungskraft in irgendeiner Kaserne, dann als Hilfsarbeiter, Getränkeladen, dann in irgendein Rohladen, Fabrik. Dann bei der Firma Mannesmann als Prüfer von Computerdrucker. Dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht als Elektroniker und dann habe ich bei einer großen Firma, also SEL, Standard Electric Lawrence, später mal Alcatel geworden, arbeiten und ja. Aber über die ganze Zeit habe ich ja niemals vergessen, woher ich kam und weshalb. Und deshalb habe ich mich sehr engagiert. Zuerst mal war ich mit beiden Augen wach, um zu lesen, wie über unser Thema gesprochen wird und wie wir dargestellt werden und wie man hier Israel mit allen möglichen Mitteln unterstützt, wie Tatsachen und Realitäten umgestellt werden, dass aus einem Volk, der für seine Rechte kämpft, ein terroristisches Volk dargestellt wird, aus einem Staat, die eigentlich auf Kosten ein anderes Volk entstanden ist und auf Kosten der Existenz ein anderes Volk weiter existiert, als ein Opfer dargestellt wird. Und da habe ich mich sehr engagiert. Also das heißt, dass ich dann angefangen habe zu erzählen, angefangen habe auch politische Veranstaltungen zu besuchen, selber Veranstaltungen zu organisieren, ein Komitee zu gründen im Sinne von Solidaritätskomitee mit dem palästinensischen Volk. Dann auch viele Veranstaltungen, die Zionisten wie Konsul oder Botschafter oder auch Freunde der israelischen, also Gesellschaft israelische Freunde zu besuchen und dort auch meine Meinung zu sagen. Ich bin sehr oft herausgeschmissen worden, ich bin sehr oft angeschrien worden. Man hat mich sehr oft versucht, den Mund tot zu machen. Das war für mich aber klar, das war für mich auch ein Preis, den ich gerne bezahlt habe, dass ich weiter über die, zumindest von meiner Meinung oder aus meiner Meinung, die Sache richtig darzustellen und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Deshalb musste ich eigentlich 1983 habe ich meine erste Antrag auf Einbürgerung gestellt. Und durch diese Aktivitäten, die eigentlich niemals im Hintergrund oder Untergrund stattgefunden haben, sondern immer in der Öffentlichkeit, musste ich bis 2008 warten, dass ich dann die Einbürgerung bekommen habe. Das bedeutet, ich habe 25 Jahre lang kämpfen müssen, damit ich ein Recht bekomme, die ich eigentlich nach 3 Jahren nach meinem Heirat hätte bekommen sollen. In der Zeit habe ich viele, viele Freunde gewonnen, aber auch viele erkannt als Menschen, die keine Ahnung haben oder die keine Ahnung haben wollen. Ich war auch sehr engagierter Gewerkschafter, ich bin es immer noch und darauf bin ich stolz, dass ich nicht nur nationalistisch gedacht habe oder nicht nur aus einer Sicht die Sache gesehen habe in Deutschland. Ich habe nicht nur gewohnt, sondern ich habe gelebt und gelebt im Sinne von, dass ich mich überall, wo ich für richtig gehalten habe, eingemischt habe, mitgemacht habe, mitgewirkt habe. Ich wollte in meinem Leben niemals ein Zuschauer sein, sondern ein Spieler, egal wie gut oder schlecht, aber auf jeden Fall nicht nur Zuschauer. Deshalb habe ich mich auch in viele andere Dinge engagiert und mitgemacht. Das ist eigentlich zuerst mal das Subjektive, also das ist vor allem auf mich und meine Familie oder die Geschichte meiner Familie.
Du hast vorher gesagt, du bist mit 4 Jahren in dieses Lager gekommen mit deiner ganzen Familie. Ja. Hast du Geschwister gehabt?
Viele.
Also viele. Und alle ganze Familie in dem Lager. Ganze und wie Familie. Lange wart ihr da?
Immer.
Immer?
Ja,
okay.
Ja. Also ich habe mein Abitur dort gemacht.
Okay, und von dort aus bist du sozusagen dann nach Deutschland alleine?
Ja, zuerst mal alleine, aber mittlerweile habe ich auch noch ein paar Verwandte hier. Früher war das eigentlich ganz einfach. Also das Schlimmste war, überhaupt dann zu sagen, ich gehe.
Ja.
Also nicht wie, sondern überhaupt
das.
Dass überhaupt, dass man so einen Beschluss fasst, weil man hinterlässt ja ein Leben, nicht einfach, ja, ein Stück seines Lebens.
Ja.
Und das ist eigentlich das stickste Stück. Meine Kindheit, meine ganze herangewachsen bin ich, also so geworden, wie ich jetzt bin, hat natürlich diese Zeit, wo ich im Lager gelebt habe, mich geprägt.
Mhm.
Und immer noch. Ganz am Anfang, die Lager wurden ja zuerst mal, die Palästinenser sind ja 48 aus ihrer Heimat geflüchtet. Das allererste, was die Libanesen später gemacht haben, dass sie so weit wie möglich aus der Grenze heraus Also nicht, dass sie an der Grenze bleiben, weil man weiß ja nie, was passiert. Mit der Zeit hat man erkannt, also irgendwo muss man denen sesshaft machen und nicht nur Zelte. Ganz am Anfang waren Zelte. Ja. Und dann hat sich diese Hilfsorganisation, also diese UNRWA, mit der libanesischen Behörde vereinbart, bestimmte Fläche zu mieten oder zu kaufen, aber ich glaube, es war Miete. Und dort für die Flüchtlinge zu bauen. Mhm. Und das Bauen war ja immer so, dass man gesagt hat, wie viele also Kinder sind die. Aha. Und also wir waren 7 in 1,5 Zimmer. Winde sind da, Fenster auch, Tür, oben kein Dach, sondern irgendein Metall. Und das ist eigentlich geblieben bis kurz vor meiner bis zu meinem Abitur. Mhm. Wir haben wirklich kein Dächer, sondern diese Blech. Wenn es geregnet hat, hat man jeden Tropf gehört. Und wenn es heiß war, dann hat man irgendwo außerhalb. Und im Libanon ist ja die Sommer ein bisschen heißer als hier. Die Fläche dieses Lagers hat sich ja in keinem Zentimeter erweitert. Mhm. In keinem Quadratzentimeter. Wirklich dann so, wie vermietet wurde oder gemietet wurde. Mhm. Aber die Bewohner des Lagers sind 10 von damals bis hier. Mhm. Also dann sind alle freie Flächen sind bebaut worden. Mhm. Es gibt im Moment nur eine Straße, die das Lager wirklich so geht. Nebenstraßen, auch Wege, wo zu Häuser geführt haben, musste man jetzt wirklich nur so seitlich passieren. Mhm. Und dann sind die Leute aufeinander. Also sie mussten dann Dächer bauen, damit sie halt hochgehen. Alles, was ist illegal, aber also der libanesische Staat ist eigentlich gezwungen, entweder zu sagen, okay, wir haben nichts gesehen, oder eine Lösung zu finden, wo die Leute leben können. Dann lieber, wir haben nichts gesehen. Also dann sind sie jetzt Häuser, 2, 3, 4 Stück. Mhm. Wobei, ich weiß überhaupt nicht, ob das mit der Statistik was zu tun hat. Also mit den Staatberechnungen, die Häuser und sowas. Aber die Leute haben aus Not gehandelt. Die leben halt dort. Das ist ja unser. Der Lager, wo ich herkomme, war eigentlich für etwa 5.000 Leute. Mhm. Mittlerweile sind sie um die 30.000.
Und wie bist du nach Deutschland gekommen? Also? Da warst du wahrscheinlich 18, Abitur oder was? Wie alt warst du?
Ja, 19.
19, okay. Und wie war die Reise da? Also der Beschluss jetzt mit einem Freund oder was hast du gemeint?
Ja, also wie gesagt, das war so der Zeit, wo viele dann unser Gleichen so gemacht haben.
Wann war das? 1900?
76.
76.
Mhm. Ich habe mir überlegt, ich war in der Schule sehr gut und ich wollte eigentlich was aus mir machen. Und ich wusste, dass ich dort nichts mehr machen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich, dass ich in Deutschland was erreiche. Vielleicht zumindest, dass meine Mutter nicht mehr arbeitet, dass mein Vater sich ein bisschen ausruht. Also mental jetzt so, moralisch ist ein bisschen auch vom Leben versiert. Und dann hat man gedacht, okay, dann probieren wir mal. Mhm. Und das war ja ganz einfach, man kommt ja, oder kam man nach Ost-Berlin und von dort hat man halt mit irgendeinem mit so einem U-Bahn, der eigentlich... Ja, und dann plötzlich sind wir in West-Berlin und man hat dort einen Antrag
gestellt. Aber war das legal? Nein,
war nicht legal.
Und so
also bis Ost-Berlin legal.
Okay, geflogen?
Geflogen. Ja. Okay. Nach Ost-Berlin.
Okay.
Und dann, sobald wir diesen U-Bahn hineingestiegen haben oder sind, ist dann nicht mehr legal.
Okay.
Dann sind wir in die Illegalität.
Okay. Mhm. Und dann ausgestiegen?
In
hat da jemand auf euch gewartet? Gott.
Ja,
wie
ja, da haben halt Leute auf uns gewartet. Ja, und dann haben sie uns gesagt, ihr könnt ja dann hier in West-Berlin bleiben, ihr könnt einen Antrag stellen auf Asyl. Und habe gesagt, nein, also in Berlin will ich nicht bleiben, ich will, so wie alle anderen, egal wo sie uns hinbringen. Und dann werde ich, für mich habe ich gesagt, wenn ich Erfolg habe, dann habe ich das erreicht. Mhm. Und wenn ich Misserfolg habe, dann hat niemand zu verantworten, bin ich dafür verantwortlich. Und dann sind wir zuerst mal nach Zirndorf, also irgendwo in den
Hier, Lille,
dann von dort aus nach Rastatt und dann von dort aus nach Böblingen.
Mhm.
Ja. Und da habe ich meine erste Frau.
War das ein Deutscher?
Der war ein Deutscher.
Das war eine Deutsche.
Das war auch eine nette Geschichte. Sie hat Flugblätter verteilt und dann, ich habe eine genommen. Da ich auch früher öfter selber Flugblätter verteilt habe Und dann bin ich weitergelaufen. Und dann lese ich halt beim Laufen, mein Deutsch war ja nicht so arg, aber ich habe das Wort Palästina gelesen. Mhm. Da bin ich gestanden und bin zurückgegangen und gesagt, was schreibt ihr über uns? Mhm. Und ich bin selber Palästinenser und hat sich dann zu einem
Gespräch. Ja. Okay. Wann bist du dann zum ersten Mal wieder zurück? Also nachdem du quasi weg bist nach Deutschland? Wann war du, wie lange hat es gedauert, bis du wieder zurück?
79, glaube ich, das war das erste Mal. Oder 80, ich weiß es nicht mehr genau. Also Jahre. Nachdem ich dann Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe. Okay. Und das war nach dem Heirat von meiner ersten Frau. Mhm.
Vielleicht noch, als du dann eben in Deutschland angekommen bist, da in West-Berlin, was war der Eindruck? Beziehungsweise bevor du weggegangen bist, was war da der Eindruck von Deutschland? Wusstest du, was auf dich zukommt? Und dann, als du angekommen bist, war die Erwartung?
Nee, das war viel zu viel Neugier, wo man dann damals noch keine Zeit hatte, sich zu überlegen, wo bin ich gelandet. Es war einfach Neugier. Mhm. Ich habe mich ständig gefragt, ich habe früher auch, also kurz danach, öfter so Notizen gemacht, geschrieben. Mhm. Und eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, ob das richtig war, von was bist du gelaufen und wo bist du gelandet? Mhm. Also die Frage hat mich ewig beschäftigt. Ich habe immer versucht, irgendwelche Antworten darauf zu finden. Ich habe immer irgendwas geschrieben, wo ich gedacht habe, das ist eine Antwort. Die Antwort hat sich immer wieder auch geändert. Es ist ja so, dass man sich in seiner Umgebung bewegt. Und unsere Umgebung war ja, viele gingen nach Deutschland, viele kamen aus Deutschland, viele und so weiter. Mhm. Also Deutschland war das Zielland. Ich wollte es ja nicht erwähnen, ich habe einen Bruder hier gehabt. Mhm. Aber er hat keine große Rolle gespielt im Sinne von komm oder geh, sondern gut, wo ich nach West-Berlin gekommen bin, war er natürlich da. Mhm. Und er hat natürlich angeboten, bei ihm zu bleiben und sowas. Und das wollte ich nicht.